Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch mal unter der Woche Nachrichten von uns lesen möchtet, dann geht doch auf unsere Internetseite www.börse-global.de. Börse natürlich mit OE. Wie immer gibt es auch diese Woche zuallererst einen kleinen Ausblick auf die Börse. Da geht es ja aktuell hoch einher. Ich würde sagen, der DAX ist ein bisschen durch die Decke geschossen. Woran lag das denn, dass dort die Kurse und die Punkte nun nach oben gestiegen sind?
Ja, also das lag vor allen Dingen daran, dass zum Wochenbeginn die Nachricht kam, dass einer der Firmen, die jetzt gerade in dem Wettlauf um einen Corona-Impfstoff der Meinung ist, dass man das sozusagen in wenigen Wochen zur Zulassung einreichen kann. Es geht da speziell um die deutsche BioNTech, die ja bekanntlich mit Pfizer zusammenarbeitet. Mhm. Und das elektrisierte natürlich alle Börsianer, denn nach wie vor ist man natürlich der Meinung, dass wenn es denn einen tatsächlichen Impfstoff geben wird, und BioNTech hatte ja gemeldet, dass seine Wirksamkeit angeblich im Bereich von 90% liegen soll, also wenn es solch einen Impfstoff geben sollte, wären ja solche Maßnahmen wie gerade diese temporären Soft Light oder wie auch immer genannten Lockdowns nicht mehr notwendig. Und damit könnten halt viele Unternehmen wieder befreiter aufspielen, womöglich schnell befreit von irgendwelchen Restriktionen. Und das hat natürlich die Anleger wie auch die Kurse dann eben erheblich stimuliert.
Also ich habe nochmal durchgerechnet, das müssten um die 1500 bis 1800 Punkte gewesen sein, die der DAX in diesen Tagen jetzt zugelegt hat. Aber normal ist das doch eigentlich nicht, also dass bei so einer Nachricht der DAX gleich so durch die Decke geht, oder was denkst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, die Börse hat ja so ihre Stimmungen, um das mal so zu sagen, ne? Also zu Tode betrübt oder absolut euphorisch. Wir hatten jetzt halt, wie gesagt, so eine Situation, wo wir eigentlich aus einer sehr starken Schwächephase gekommen sind. Also letzten Endes hat man das ja beim DAX gesehen, der ja von, ja, ich sag mal so 13.100 Punkte, die er Mitte Oktober erreicht hatte, war ja bis auf 11.450 Punkte gefallen. Also ein sehr bärisches Szenario, wie wir so schön sagen, weil natürlich der Lockdown, der in Deutschland wieder angeordnet worden ist, wie auch die steigenden Infektionszahlen in anderen Ländern, begleitend dann halt mit Lockdown, natürlich die Sorge verbreitete, dass alle Konjunktur- und Gewinnerwartungen, die letzten Endes die letzten Monate die Aktienkurse angetrieben haben, ja, in die Tonne getreten werden können, dass das alles viel, viel länger dauert. Also da wurden dann halt Gewinne mitgenommen. So, und jetzt dann letzten Endes komplette Kehrtwende, eben weil jetzt die Aussicht kommt, dass es halt einen wirksamen Impfstoff geben wird. Andere Firmen, wie zum Beispiel auch die in Deutschland eigentlich beheimatete CureVac, hat ja jetzt die letzten Tage nochmal in die gleiche Kerbe geschlagen, hat gesagt, auch ihr Wirkstoff macht sehr gute Fortschritte. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich es hier darauf ankommt, dass angesichts der vermuteten immensen Nachfrage, dass nicht nur ein Anbieter leisten wird oder leisten kann, sondern dass es hier halt mehrere Anbieter geben muss. Und je mehr Firmen aus diesem Segment letzten Endes melden, dass sie Fortschritte machen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier halt auch wirklich eine breite Abdeckung von Impfungen oder zumindest von Impfmitteln bekommen. Also aus dieser Situation heraus natürlich dann wieder so ein Überschießen der Euphorie. Du hast es gerade gesagt, also 1800 Punkte in neuen Handelstagen. Das ist natürlich ein bisschen too much. Und man hat es dann jetzt letzten Endes in der zweiten Wochenhälfte dann ja auch gesehen, dass hier die Laune wieder etwas abbröckelt, also Gewinne mitgenommen werden. Aber ich muss einfach mal so sagen, insgesamt ist das natürlich trotzdem ein sehr schönes Signal, weil man merkt, so richtig die großen Verkaufswellen, die man vielleicht vermuten könnte, die gibt es bislang noch nicht. Also das heißt, am Ende, der Markt ist jetzt wieder nach dieser Rallye so ein bisschen Standby, aber ist auch nicht gewillt, wieder ins negative Terrain zu kippen.
Jetzt sind die Hoffnungen natürlich erstmal groß, dass der Impfstoff schnell kommt und dass der auch schnell eingesetzt werden kann, viele Leute geimpft werden können. Aber wie belastbar sind denn bitteschön diese Hoffnungen? Ich meine, wir müssen ja langsam mal auch nach vorne gucken, wie es im weiteren Konjunkturverlauf aussehen wird. Was hältst du denn davon?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Also Wir haben die Situation, also wie gesagt, wenn der Impfstoff da ist, kommt es ja letzten Endes so ein bisschen darauf an, wie er von den Menschen angenommen wird. Und wie gesagt, wir haben hier in Rekordzeit die Pharmabranche hat in Rekordzeit hier etwas auf die Beine gestellt, was normalerweise 5 bis 10 Jahre dauert, inklusive aller Tests. Das heißt, das Misstrauen, glaube ich, ist schon relativ groß in der Bevölkerung gegenüber diesen Impfstoffen. Mhm. Ich halte es auch nicht für so sonderlich förderlich, wenn jetzt von Seiten der Politik jetzt so Schätzungen kommen, die sagen, ja, wenn jetzt 70% der Bevölkerung geimpft ist, dann können wir dann halt, dann sehen wir Corona als besiegt an, weil das ist schon eine ziemliche Marke, 70%. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie hoch so die jährlichen Prozentzahlen bei Grippeschutzimpfungen sind, aber ich glaube nicht, dass sich 70% der Leute Grippeschutz impfen lassen, und das ist eine Sache, mit der wir jetzt schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Impfstoff erstmal da ist, dann ist es natürlich Zeit für die Ökonomen, mal drüber nachzudenken, okay, wir werden jetzt folgende Situation bekommen, dass nach und nach wieder die Restriktionen aufgeweicht werden können. Das heißt, die Unternehmen bekommen wieder mehr Spielraum, die Verbraucher bekommen vielleicht auch wieder mehr Spielraum, wobei wir jetzt wirklich jetzt mal nicht in Wochenabständen denken sollten, sondern in Monatsabständen. Also ich würde mal sagen, dieses Jahr, da kann man einen Haken hintermachen, da passiert in dieser Hinsicht nichts mehr. Aber entscheidend ist ja letzten Endes nächstes Jahr. Und wenn man sagt, okay, also im Frühjahr haben wir gute Chancen, dass es halt so eine gewisse Normalisierung wieder gibt, vielleicht wie Anfang des oder Mitte des jetzigen Jahres, dann werden halt die Prognosen wieder angepasst, und dann geht man eigentlich davon aus, dass es wahrscheinlich wieder einen kräftigen konjunkturellen Rebound geben wird. Das ist natürlich auch für die Börse sehr positiv. Wir haben jetzt wirklich so die Situation, wir hatten uns ja vor einem halben Jahr darüber unterhalten, dass wir alle von einer V-Formation ausgegangen sind. Das hat sich ja teilweise auch bewahrheitet, aber es gab dann halt letzten Endes den erneuten Rückschlag. Und jetzt, glaube ich, sind wir in der Situation, dass die meisten Analysten und auch Ökonomen damit rechnen, dass wir zwar jetzt nach der zweiten Welle mit dem möglichen Vorliegen dann eines Impfstoffes keine V-Formation mehr bekommen in der konjunkturellen Erhöhung, aber wir haben das immer so beschrieben, so als Swash. Du kennst ja vielleicht dieses Symbol von Nike, ne? Also ganz stark runter und dann so langsam wieder nach oben. Also dieser Swash, der ist halt kein V, also keine dramatische Erholung, aber eben eine kontinuierliche, halt bloß in dem Zeitablauf etwas geglättet. Also nicht halt dann im nächsten Jahr alles schon wieder, sondern eher 2022, 2023. Aber und das ist letzten Endes die gute Nachricht, wenn die Börse der Meinung ist, ja, in 1, 2, 3 Jahren wird alles wieder super sein und alles wieder normalisiert sein, dann antizipiert sie jetzt schon diese Entwicklung und das sorgt am Ende dann auch für steigende Kurse.
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Impftoleranz. Und zwar lässt sich in Deutschland knapp jeder 10. Mensch impfen gegen die Grippe. Und in der Risikogruppe bei den Ü-60-Jährigen sind es tatsächlich nur 35%. Der EU oder das EU-Ziel war ursprünglich mal 75% gewesen. Da sind wir aber natürlich meilenweit von weg.
Ja, es ist eigentlich eine ganz wichtige Kennzahl, beziehungsweise ein ganz wichtiger Anhaltspunkt. Also, aber letzten Endes ist es halt so, ich würde es gar nicht so an den Prozentzahlen festmachen, sondern entscheidend wird wahrscheinlich dann sein, dass man im unternehmerischen und im sozialen Leben halt womöglich auch ich sag mal so, Regeln vielleicht aufstellt, wo man sagt, also ohne Corona-Schutzimpfung kommst du hier nicht rein. Ich meine, es gibt ja sowas schon bei Masern und Kindergärten. Ja. Ich will mich gar nicht auf die Diskussion einlassen, was das mit den Freiheitsrechten zu tun hat. Aber es ist ja letzten Endes durchaus vorstellbar, dass es solche Regeln in Zukunft dann geben wird. Dann müssen wir einfach mal abwarten, wie die Gesellschaft darauf reagiert.
Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, dreht sich es heute in unserer Folge so ein bisschen um das Thema Biotechnologie und Pharmazie. Doch bevor wir hier ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich noch mal einen kurzen Blick nach Amerika werfen. Da haben ja gerade die Wahlen stattgefunden und so langsam kristallisiert sich da Joe Biden als nächster Präsident heraus. Wie haben denn auf dieses Wahlergebnis nun die Börsen weltweit oder auch in Amerika vielleicht reagiert?
Ja, sehr positiv, muss man einfach so sagen. Also ich hätte es ehrlich gesagt nicht ganz so stark vermutet, aber je mehr letzten Endes klar wurde, dass Biden hier das Rennen macht, umso positiver ging es eigentlich an der Börse zu. Ich denke mal, das hat vor allen Dingen darin seine Grundlage, dass man gesehen hat, auch wenn er gewinnt, er wird nicht hier eine irgendwie geartete linke Agenda verfolgen können. Es war ja letzten Endes war es ja auch immer so das Wahlthema von den Republikanern, dass halt die Demokraten so weit nach links gerückt sind und ja, also jetzt für amerikanische Verhältnisse ja schon sozialistisch wären und das hat sich alles ein bisschen relativiert, vor allen Dingen auch deshalb, weil es ja danach aussieht, dass der amerikanische Senat, also die zweite Kammer des Repräsentantenhauses oder des US-Kongress besser gesagt, republikanisch dominiert bleibt. Das heißt, letzten Endes, der Präsident kann nicht gegen den Senat regieren. Er muss halt immer darauf schauen, dass man halt Kompromisse findet. Und das wird halt der möglichen ideologischen Spitze, im Prinzip die Schärfe nehmen, wobei man auch sagen muss, also nach und nach kristallisiert sich so ein bisschen auch die Meinung im Markt aus, dass der Biden halt eher so ein Moderator ist, so ein Vermittlertyp. Und dass er jetzt nicht mit irgendwelchen Schocknachrichten oder Schockmaßnahmen kommt, die halt irgendwelche Branchen in Grund und Boden stampfen. Wie gesagt, die amerikanischen Einwohner, sag ich mal, und auch die Börsianer sind immer sehr pragmatisch veranlagt. Also da gibt es mitunter sicherlich immer ein großes Gezittere. Aber wenn irgendwas was mal feststeht, dann gehen sie eigentlich meistens relativ pragmatisch damit um. Und wenn man sich mal überlegt, so die letzten Jahrzehnte, dieser Wechsel von demokratischen und republikanischen und demokratischen Präsidenten, da kann man eigentlich durchaus sagen, also die Börsenentwicklung war eigentlich in den aller wenigsten Fällen davon abhängig, ob da jetzt nun Demokrat oder Republikaner im Weißen Haus saß. Wichtig war dann letzten Endes bestimmte politische Weichenstellung. Aber da erwartet man jetzt, wie gesagt, von Biden jetzt nicht unbedingt hier so ein Parforce-Ritt. Und deswegen sind die Kurse halt sehr positiv. Mhm. Man eigentlich, ich denke mal, viele sind auch so ein bisschen froh, dass sie das erratische Handeln eines Donald Trump los sind.
Okay, dann schlage ich vor, dass wir mal zu unserem Hauptthema übergehen. Ihr hattet in eurer letzten Ausgabe des Börsenbriefes Future Money ja das Thema Pharmazie, Biotechnologie und Corona-Impfstoff gewählt. Und ich würde sagen, damit habt ihr genau ins Schwarze getroffen. Denn kurz darauf wurde bekannt, dass Pfizer und BioNTech neue Durchbrüche erlangt haben. Kannst du uns denn diese Branche nochmal hier ein bisschen skizzieren und vielleicht auch nochmal erklären, wo denn hier die Chancen liegen?
Ja, also ich würde es jetzt mal ganz grob erstmal so nehmen. Also der ganze Gesundheitssektor, also Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Healthcare Services etc. pp. Profitieren natürlich vor allen Dingen von zwei Dingen. Zum einen von der Altersentwicklung in den westlichen Gesellschaften. Also wir werden immer älter, wir brauchen immer mehr dann auch Gesundheitssorge und Gesundheitsvorsorge. Ja. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten, Krankheiten entweder zu heilen oder effektiv zu therapieren, dass entsprechende Lebensqualität dann auch vorhanden ist. Und wir haben einen zweiten Aspekt, dass immer mehr bislang, ich sag mal so, stiefmütterlich behandelte Krankheiten in den Fokus geraten. Also es geht heutzutage nicht mehr nur um Krebstherapien Herzkrankheiten. Mhm. Wir haben ganz, ganz viele spezielle oder hochspezialisierte Therapien, die dafür sorgen, dass die Unternehmen sich auch damit beschäftigen, weil sie halt auch in diesen Bereichen, die vielleicht von den Fallzahlen her relativ gering sind, aber eben die Möglichkeit haben, trotzdem hier gutes Geld zu verdienen. Was ist noch so eine Triebkraft? Natürlich durch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms haben sich viele, viele neue Therapiemöglichkeiten entwickelt. Also es geht jetzt nicht nur mehr darum, irgendwelche, ich sag mal so, Chemikalien zusammenzumischen, sondern wir sind halt wirklich heutzutage schon längst in der Lage, wirklich bis ins kleinste Gen oder Basenpaar halt hinein oder Molekül oder sogar auf Molekülebene hinein bestimmte Erkrankungen zu adressieren, auszutesten, was wirken kann. Es gibt Genscheren, um das jetzt, das ist zum Beispiel eines der neuesten Therapiebereiche, sogenannte Genscheren, die halt wirklich auf DNA-Ebene hier ansetzen können. Wir haben umfangreiche Molekül-Datenbanken, wo Pharmafirmen und Biotechnologiefirmen halt sich quasi wie im Supermarkt aussuchen können, welche Krankheit wollen wir denn jetzt adressieren, und jetzt gucken wir mal, das und jenes Molekül, kann das dann dort eingesetzt werden oder irgendwelche Reaktionen. Also allein die technische Ausstattung und das technische Umfeld haben hier einen enormen Schub verpasst. Also ich habe es ja schon eingangs gesagt, also oder beziehungsweise, weil du ja auch unseren Börsenbrief angesprochen hast. Wir hatten es eingangs, als wir den Brief herausgebracht haben, haben wir ja gesagt, es herrscht eine erhebliche Konvergenz zwischen ganz, ganz vielen technologischen Entwicklungen. Digitalisierung, wie gesagt, Gentechnologie, Cloud und sowas alles. Und eigentlich muss man sagen, der Gesundheitssektor, ist einer der Bereiche, wo diese Konvergenz verschiedener Technologien eigentlich heutzutage am meisten sichtbar wird. Also ohne diese fortschreitende Digitalisierung wäre zum Beispiel die Gentechnik überhaupt nicht vorstellbar, weil da müssen Datenmengen verarbeitet werden in den entsprechenden Analysen. Die könnte ein normaler Computer heutzutage nicht mehr leisten. Also da gibt es einfach ein ganz, ganz wichtiges Wechsel. Ja, und nochmal auf die generellen Chancen zurückzukommen. Natürlich ist es halt so, wir haben sehr viele Zivilisationskrankheiten inzwischen, gerade in der westlichen Welt, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen etc. Und das ist ein Multimilliardenmarkt. Und man merkt einfach letzten Endes, dass hier die Pharmaunternehmen auch einem ganz klar definierten Innovationszyklus unterworfen sind. Also nicht einmal mal ein Medikament entwickelt und in den Markt gebracht und dann ist gut. Nein, auch diese Unternehmen müssen immer wieder nachhaken. Forschung ist natürlich sehr langwierig und sehr teuer. Und das heißt am Ende, dass gerade die großen Pharmaunternehmen natürlich auch darauf angewiesen sind, dass es viele kleine und mittlere Unternehmen gibt, die sich sehr stark auf ein Thema spezialisieren. Und wenn sie dort dann vorangekommen sind, eben als Übernahmeziele dann in Betracht kommen. Und das gibt innerhalb der Branche eine so erhebliche Dynamik, in der Branchenkonsolidierung, dass das allein schon für Investoren halt super interessant ist.
An dieser Stelle habe ich noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Börsenbrief. Und zwar, wenn ihr keine Lust auf ein Abo habt, dann könnt ihr euch gerne unsere letzten Ausgaben auch abrufen. Und zwar im Börsenkiosk stehen diese bereit. Den Link packe ich euch einmal in die Shownotes rein. So, wir haben jetzt ja eine ganze Menge über das Thema Chancen gesprochen. Aber wo Chancen sind, gibt es natürlich auch Risiken. Wo liegen denn diese?
Ja, also das wichtigste Risiko letzten Endes in der Pharma-Biotechnologiebranche ist natürlich immer, dass man viele Jahre ein Medikament entwickelt und es dann irgendwann im Laufe der ganzen Testphasen scheitert. Also nochmal vielleicht ein bisschen ausgeholt. Die Grundlagenforschung für ein neues Präparat, eine neue Therapie, findet ja im Normalfall erstmal im Labor statt und dann kommen irgendwann die Tierversuche und wenn die aussichtsreich sind, dann gibt's dann halt langsam die ersten Stufen der Humantestung. Das heißt, so ein neues Medikament wird in einem ersten Zug darauf getestet, ob es denn überhaupt sicher ist. Also sprich, keine dramatischen Nebenwirkungen hat. Und mit jeder weiteren Stufe, also wir haben bei den klinischen Phasen, haben wir Phase 1, 2, 3 und da innerhalb dessen gibt es dann auch noch mal Unterstufen. Und in jeder dieser Phase wird dann halt immer noch mal was draufgesattet, was Sicherheit, was Effektivität, was Anwendungsspektrum etc. angeht. Aber in jeder dieser Phase werden halt Ziele definiert und wenn diese Ziele aber nicht erreicht werden, dann kann es letzten Endes auch dazu führen, dass diese gesamte Entwicklung, in die man viele Jahre und viele Millionen Dollar investiert hat, schlichtweg scheitert, dass man dann in den Mülleimer werfen kann. Das ist eigentlich so das größte Risiko. Natürlich große Firmen, große Pharmafirmen wie Pfizer, GlaxoSmithKline etc. pp., die forschen ja an ganz, ganz vielen Präparaten. Und ich sag mal so, da macht's nicht so viel aus, wenn man mal halt bei einem scheitert. Meistens lässt man das dann so ein bisschen liegen, guckt nochmal, geht sozusagen nochmal ganz zum Anfang und schaut mal sich an, können wir das vielleicht auch noch für eine andere Therapie oder so verwenden. Das Dramatische ist letzten Endes bei den kleinen und mittleren Firmen, die meistens halt nur ein oder zwei Produkte entweder in der klinischen Erprobung oder Entwicklung haben oder vielleicht auch nur ein Medikament in der Vermarktung. da sind natürlich dann Fehlschläge oft sehr dramatisch und das kann dann halt wirklich dazu führen, dass als solche Firmen halt auch tatsächlich bis in die Pleite gehen. Mhm. Deswegen ist es hier auch immer wichtig, wer sich in diesem Sektor umschaut, dass man hier auch das Thema Risikostreuung halt wirklich beherzigt.
Du hast jetzt ja schon mal drei Bereiche angesprochen, die es dort gibt in diesem Bereich. Da hätten wir einmal den pharmazeutischen Bereich, den biotechnologischen Bereich und den Bereich der Medizintechnik. Wenn man sich jetzt diese drei Bereiche anschaut, welcher dieser wäre denn am attraktivsten für die Anleger?
Ja, also aus meiner Sicht ist derzeit natürlich die Biotechnologie das Interessantere, weil wir hier wirklich auch in neue Regionen der Forschung vorstoßen, wie ich schon gesagt habe, Gentechnologie. Mhm. Es gibt sogenannte Biosimilars, die also im Prinzip nach humanen Stoffen eben nachempfundene Medikamente und Moleküle eben darstellen. Und es gibt da wirklich eine ganze Bandbreite an neuen Möglichkeiten, wo man auch letzten Endes sieht, dass hier die Effektivität, wenn es denn mal ein Produkt letzten Endes bis in die Vermarktung geschafft hat, dass hier die Effektivität auch weitaus höher ist als vielleicht herkömmliche Medikamente. Und dass es also hinzukommt, dass natürlich viele Start-up-Firmen eher den Biotechnologiesektor bevölkern. Mhm. Und das macht eigentlich diesen ganzen Bereich halt eben auch besonders interessant in Beziehung auf mögliche Übernahmen dann halt durch die großen Pharmaunternehmen. Mhm. Die Pharmaunternehmen sind zwar ganz grundsätzlich für langfristig orientierte Investoren sicherlich auch interessant, aber sie sind halt meistens sehr breit aufgestellt und müssen sich permanent zum Beispiel gegen Generika, also Nachahmerprodukte, erwehren, also sind unter einem dermaßen ständigen Innovationsdruck, dass hier eigentlich, ich würde mal sagen, die Schwierigkeit wirklich gegeben ist, dass die Leute das einfach schlichtweg nicht sexy finden, weil das ist so ein ständiger Abwehrkampf. Ich meine, klar müssen auch Biotechnologieunternehmen sich am Markt beweisen, aber das wird halt eher als Wachstum angesehen und ganz klassisch Pharma eher so als Value. Das die mögen langfristig sicherlich ganz gute Aussichten haben, aber sie haben halt nicht diese Wachstumsdynamik, wie es halt Biotechnologieunternehmen haben.
Wenn du an Biotechnologie denkst, an welche Unternehmen denkst du denn dann?
Ja, also wir hatten ja hier uns ein paar schon mal rausgesucht. Also ganz klassisch ist Novavax einer unserer Top-Favoriten. Ist halt in den letzten Monaten besonders dadurch bekannt geworden, da die ja auch an einem Covid-19-Impfstoff arbeiten. Aber die haben halt noch deutlich mehr anzubieten. Mhm. Weil sie halt auch andere Medikamente in der Pipeline haben, wobei sogar eins relativ kurz vor der möglichen Zulassung steht. Ansonsten, also hier ist es so ganz, ganz klassisch. Wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, was quasi an der Schwelle dessen steht, dass man aus einer reinen Forschungsfirma hinkommt zu einer Firma, die dann tatsächlich ein erstes Produkt auf dem Markt hat, entsprechende Umsätze generieren kann und auch entsprechende Gewinne generieren kann. Ich würde jetzt nicht ganz so euphorisch sein wie jetzt momentan der Marktkonsens, aber ich möchte ihn trotzdem mal nennen. Zum Beispiel wird für dieses Jahr damit gerechnet, dass Novavax einen Gewinn je Aktie von 6,9 Dollar erwirtschaften kann. Das ist schon mal eine ziemliche Hausnummer, aber würde ich erstmal nur so hinnehmen, weil das hängt ja auch immer mit der Aktienanzahl zusammen. Aber für nächstes Jahr rechnet der Markt halt schon mit 22 Dollar. Also da siehst du schon mal, was hier für eine Wachstumsdynamik eingepreist wird. Und die Aktie selbst, die ist relativ weit von ihren bisherigen Höchstständen entfernt. Also liegt, glaube ich, jetzt momentan so im Bereich von 90, 95 Dollar. Hat aber auch schon mal 175 Dollar gekostet. Also das ist für mich schon eine sehr spannende Angelegenheit, die halt mehr zu bieten hat als nur ein Corona-Impfstoff. Das Zweite, also eine zweite Top-Empfehlung aus diesem Bereich ist Gilead Sciences. Kennt vielleicht auch der eine oder andere. Die haben ja vor allen Dingen in der Frühphase der Corona-Pandemie damit Schlagzeilen gemacht, dass ihr Medikament Remdesivir zur Behandlung eingesetzt werden sollte, beziehungsweise man hat dann auch die entsprechende Zulassung dafür bekommen. Aber auch hier gilt es letzten Endes, Gilead Sciences hat halt auch mehr zu bieten, also hat auch weitere Medikamente in der Pipeline, natürlich auch in der Forschungspipeline, wird höchstwahrscheinlich nicht ganz so dynamisch wachsen wie Novavax, aber ist halt von der Bewertung her oder von der Charttechnik her derzeit ziemlich, na, ich würde mal sagen, am Boden. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz so erklären. Da gab es so ein paar Enttäuschungen in den letzten Monaten, die dazu geführt haben, auch Übernahmen, die dann halt ein bisschen Druck gemacht haben. Ich halt Gilead Sciences in diesem Umfeld eigentlich für einen sehr schönen Turnaround-Kandidaten.
Über einen Bereich haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, und zwar über die Medizintechnik. Wie sieht's denn hier aus?
Ja, also Medizintechnik ist natürlich auch ein sehr spannendes Gebiet. Vor allen Dingen auch, weil die Medizintechnik eben die besondere Schnittstelle auch zur Digitalisierung bietet. Mhm. Wir haben hier wirklich, also unter Medizintechnik kann man sich ja letzten Endes alles vorstellen. Das geht von Knochenimplantaten, also künstlichen Knochenimplantaten bis hin zu irgendwelchen Überwachungsmonitoren. Also die Bandbreite ist da wirklich extrem groß. Mhm. Und da sollte man sich sicherlich vor allen Dingen an die großen Anbieter halten, wie zum Beispiel Medtronic und Stryker. Eine besonders spannende Sache finde ich, das sind die Laborausrüster. Da ist eigentlich so mein Favorit Thermo Fisher Scientific. Wird vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört haben, weil die haben nämlich in diesem Jahr eine ganze Zeit lang versucht, die deutsch-holländische Kiagen zu übernehmen. Also Thermo Fisher ist ein Laborausrüster, also die machen Verbrauchsmaterialien, Software, Analysegeräte etc. pp. Und wollten halt Kiagen gerne übernehmen. Das ist dann am Ende gescheitert wegen den Preisvorstellungen, weil Kiagen auftrumpfen konnte wegen der Corona-Krise. Also Kiagen hat selber zum Beispiel Corona-Schnelltests auf den Markt gebracht. Und damit ist die Bewertung dann halt nach oben geschossen und dann wollte Thermo Fisher nicht mehr nachlegen und damit ist die Sache geplatzt. Aber ich denke mal, im globalen Maßstab und hat Thermo Fisher halt hier weiterhin auch solo weiterhin sehr, sehr gute Aussichten.
Du hast jetzt schon eine ganze Reihe an Unternehmen genannt, unter anderem auch aus Deutschland. Wir haben hier ja immer eine ganz gute Mischung, Deutschland und amerikanische Unternehmen und Werte. Auf welchen Markt würdest du dich denn jetzt hier für dieses Segment spezifisch konzentrieren?
Ja, also Tatsache ist, Amerika bleibt das A und O. Mhm. Also für Kerninvestments sind amerikanische Unternehmen, glaube ich, am besten geeignet. Was allerdings nicht heißt, dass man nicht doch den einen oder anderen deutschen Spezialisten mit hineinnehmen sollte. Ich hatte ja gerade gesagt, Thermo Fisher, Kiagen. Genau. Es gibt zum Beispiel auch Sartorius, ist auch ein deutsches Unternehmen, macht auch Laborausrüstung. Wir haben auch verschiedene andere deutsche Medizintechniker. Wir haben natürlich auch die Biotechnologie, wie eben die BioNTech und CureVac, die zwar hauptsächlich in Amerika notiert sind, aber auch in Deutschland gekauft werden können. Wir haben, wenn man jetzt mal den deutschsprachigen Raum nimmt, haben wir auch die Möglichkeit, jetzt nicht nur zum Beispiel ETFs zu nutzen, sondern es gibt ja auch die Schweizer BB Biotech, das ist ein Fonds, der viele Biotechnologieunternehmen halt in seinem Portfolio hat, sozusagen für die Risikostreuung eine ganz interessante Alternative. Ja, und dann würde ich sagen, auch Evotech wäre in diesem Bereich sicherlich zu nennen. Evotech hält halt hauptsächlich eine sogenannte Moleküldatenbank parat, wo eben Biotechnologie- und Pharmaunternehmen gucken können, ob sie halt mit diesen Molekülen neue Krankheiten oder bestehende Krankheiten mit neuen Therapien halt adressieren können. Wobei man wirklich immer sagen muss, auch wenn es hier eine langfristige, starke Perspektive gibt, natürlich muss man bei jeder einzelnen Empfehlung oder bei jedem einzelnen Wert, den ich jetzt gerade genannt habe, mal gucken, was die Charttechnik so sagt, wegen dem Timing. Aber wir werden ja alle diese Werte werden wir ja auch auf unserer Webseite börse-global.de beziehungsweise dann auch im Börsenbrief nach und nach dann immer abarbeiten.
Du hast das Stichwort jetzt gerade schon genannt und zwar Börsenbrief. Die nächste Ausgabe steht bevor, am Dienstag erscheint sie. Da habt ihr euch sicherlich auch wieder ein schönes Thema ausgedacht. Worauf können wir uns denn da freuen?
Ja. Ja, also mal den Bogen geschlagen. Also Joe Biden wird neuer US-Präsident, ist im Wahlkampf mit einem großen Investitionsprogramm aufgetreten in alternative oder in regenerative Energieträger. Und davon ausgehend natürlich jetzt die Spekulation, dass vor allen Dingen auch der Wasserstoffbereich ein zusätzlichen neuen Schub bekommt. Wir hatten ja schon mal die Grundlagen gehabt, dass zum Beispiel die Bundesregierung hier einige Milliarden Euro investieren will. Dann gab's diesen grässlichen, sag ich mal, Nikola-Unfall. Also dieser möchte gern Wasserstoff-Lkw-Hersteller, von dem man ja, glaube ich, in den letzten Monaten gar nichts mehr gehört hat. Ja. Aber es ist, glaube ich, für jetzt an der Zeit, uns nochmal den Wasserstoffbereich eben anzugucken, nicht nur die Wasserstoffhersteller, sondern natürlich auch die im Bereich Infrastruktur, also Tankstellen, dann natürlich auch entsprechend im Bereich New Mobility und wir erweitern das Ganze auch um das Thema Brennstoffzellen.
Das hört sich für mich auf jeden Fall wieder nach einem spannenden Thema an. Wenn ihr unseren Börsenbrief noch nicht kennt, dann könnt ihr euch gerne ein kostenfreies Probeexemplar bestellen. Die Links dazu habe ich euch alle in die Shownotes gepackt, sodass ihr dort einmal nachgucken und stöbern könnt. Ansonsten hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt wie immer erfolgreich.
Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.